SWR 2.
Sie hören Reflexe mit Noemi Gradwohl am Mikrofon. Kellnerinnen bekommen es, Taxifahrer, Coiffeusen und viele Handwerker. Genau, Trinkgeld. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir Trinkgeld geben, üblicherweise so zwischen 5-10%. Fragt sich bloß, warum machen wir das und wieso kriegt der Chef keines? Christian Möller taucht in seiner Sendung ein in die Geschichte und Kultur eines merkwürdig irrationalen Wirtschaftsphänomens.
So, einmal Chai Latte, Eier im Glas.
Dienstagvormittag in einem Café-Restaurant in Köln. Die Kellnerin mit dem braunen Pagenkopf ist freundlich und aufmerksam. Das Frühstück, das sie mir serviert hat, war gut wie immer. Und so tue ich, als es ans Zahlen geht, was man halt so tut. Ich gebe Trinkgeld.
23, 5, 8. Das macht dann 10,20 Euro bitte.
Dann auf 12 bitte.
Okay, danke.
Stimmt so. Zur Kultur und Geschichte des Trinkgelds.
Dann 3 zurück.
Eine Sendung von Christian Möller.
Dankeschön und noch einen schönen Tag.
Danke gleichfalls.
Okay, tschüss.
10,20 Euro auf der Rechnung, 12 habe ich bezahlt, ohne groß drüber nachzudenken. Aber wieso eigentlich? Wieso zahlen wir überhaupt Trinkgeld? Ein Gesetz zumindest zwingt uns nicht dazu.
Trinkgeld ist ein Geldbetrag, den ein Dritter ohne rechtliche Verpflichtung dem Arbeitnehmer zusätzlich zu einer dem Arbeitgeber geschuldeten Leistung zahlt.
So steht es in § 107 der Gewerbeordnung. Trinkgeld ist freiwillig. Und trotzdem zahlen wir, und gar nicht wenig. In Deutschland schätzen Ökonomen den Betrag, der jährlich allein in Restaurants und bei Friseuren an Trinkgeld gegeben wird, auf 2 Milliarden Euro. In den USA gehen Forscher sogar von mindestens 20 Milliarden Dollar aus.
Taxifahrer, Handwerker, Briefträger und andere Trinkgeldempfänger sind da noch gar nicht eingerechnet. Und das, obwohl wir doch sonst gern nach Sonderangeboten greifen, auf Preisvergleichsseiten im Internet nach Schnäppchen suchen und uns von Technikmärkten einreden lassen, Geiz wäre geil. Doch Trinkgeld geben fast alle. Das bestätigt auch eine Umfrage unter Kellnern und Barmännern aus unterschiedlichen Bereichen, einem Café, einer Jazzkneipe und einem gehobenen Restaurant.
Ist es schon so, dass die meisten Leute glauben oder das glauben, Trinkgeld geben zu müssen? Sie aber teilweise dann auch wirklich lustige, unterschiedliche Vorstellungen davon haben, ob das jetzt okay ist, das Trinkgeld oder nicht. Oder sowas. Also ich weiß, das ist so, dass manche Leute, die strahlen einen an, und wenn sie einem 20 Cent Trinkgeld geben und sowas, und dann denkt man sich, ja gut, okay, nett von dir irgendwie, aber es sind halt 20 Cent. Und andere, die knallen an von Schein hin und sagen, ja, sagen gar nichts dazu, eigentlich groß. Ne?
Letztes Mal hatte ein Gast uns für eine Rechnung von so ungefähr 300 Euro, das war ein bisschen ungewöhnlich, der hat 80 Euro Trinkgeld gelassen. Und ich habe ihn dann nochmal gefragt, ob er dieses Trinkgeld wirklich so wie es war, lassen wollte. Und dann haben wir gesagt, ja, ja, wir haben einen super Abend erlebt, ein ganz gutes Erlebnis. Und da sind wir aber wirklich froh. Das passiert nicht oft.
Also wenn ein Gast ein hohes Trinkgeld gibt, dann bedeutet das für mich nicht in allererster Linie, ich kann mir neue Schuhe kaufen nächsten Monat, sondern dass der Gast zufrieden war und das auch honoriert. Und das ist ziemlich wichtig für einen, weil wenn jemand gar nichts gibt, dann hat das nichts damit zu tun, dass man denkt, oh nein, kein Trinkgeld oder so, sondern eher, okay, woran hat es gelegen, was war jetzt nicht so schön, was hat ihm nicht gefallen.
Also worüber man sich ärgert und worüber man dann auch hinter der Theke oder beim Feierabend spricht, ist, wenn so Leute Geburtstag feiern und einen Deckel von 298,60 Euro haben und dann auf 300 aufrunden, da fühlt man sich ein bisschen verarscht, wenn man die ganze Zeit hin und her rennt und Gläser spült und meinen die Leute wahrscheinlich auch gar nicht böse, aber das hinterlässt dann den Eindruck, die haben sich nicht wohlgefühlt oder ihr Geburtstag war nicht schön oder sonst. Oder die schätzen die Arbeit nicht wert, die getan wird.
Es gibt eben schon auch so Beträge wie 49,90, so, also was wirklich schon viel gegessen wurde. Und dann gibt es halt Leute, die dann auch sagen, ja, 50 stimmt so. Wo man sich halt auch denkt, so, ich glaube, ich habe das auch schon einmal gesagt, dann habe ich demjenigen die 10 Cent zurückgegeben und meinte so, ja, das möchte ich jetzt nicht annehmen, so, weil das ist dann halt schon eher unverschämt.
Ob 10 Cent oder 80 Euro, Trinkgeld ist nicht nur in Deutschland eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber seit wann gibt es eigentlich Trinkgeld? Vielleicht nicht ganz so lange, wie der Satiriker Ephraim Kishon meinte, als er vermutete, wahrscheinlich hätten
schon Adam und Eva der Schlange eine Kleinigkeit zugesteckt, zum Dank dafür, dass sie ihnen den richtigen Baum gezeigt hat.
Doch schon für die Zeit der römischen Antike sind trinkgeldähnliche Zahlungen belegt. Und das Wort Trink bzw. Trank oder Trunkgeld ist im Deutschen bereits für das 14. Jahrhundert nachgewiesen. Wobei der Begriff damals in seiner Bedeutung nicht so klar definiert war wie heute, erklärt Winfried Speitkamp, Professor für Geschichte an der Universität Kassel.
Naja, im Trinkgeld scheinen verschiedene Traditionen zusammengeflossen zu sein. Diverse Botengelder oder Gelder, die man dem Kutscher gegeben hat oder dem Stallknecht gegeben hat oder Gelder, die Handwerksmeistern oder Gesellen gezahlt wurden nach vollbrachter Arbeit als zusätzliches zu vertrinkendes Geld.
Der Rest ist für Sie. So heißt die gut lesbare Studie, die Speitkamp zur Geschichte des Trinkgelds verfasst hat. Darin zitiert er Zedlers großes und vollständiges Universallexikon aus dem Jahr 1745.
Trinkgeld wird dasjenige Geld genannt, welches man den Dienstboten, Tagelöhnern, Handwerks- und anderen Arbeitsleuten über ihr ordentliches Lohn für einen oder anderen geleisteten Dienst verehret.
Der Lexikonartikel lässt allerdings ahnen, dass es mit der Freiwilligkeit häufig so eine Sache war. Er referiert Gerichtsurteile, die auf eine wild wuchernde Trinkgeldpraxis deuten. Da musste Postkutschern verboten werden, gegen Trinkgeld unterwegs unangemeldete Fahrgäste aufzunehmen. Handwerksmeister durften nicht unter Berufung auf das Trinkgeld ihrer Gesellen höhere Bezahlung vom Kunden fordern. Und Wachsoldaten musste untersagt werden, von Durchreisenden Gelder zu verlangen. Das alles verstand man bis ins 18. Jahrhundert hinein als Trinkgeld.
Bis hin zum Henker, um ihn dazu zu bewegen, die Hinrichtungsart etwas milde durchzuführen. Das sind dann auch Bestechungsgelder natürlich, um die es geht.
Das Trinkgeld, wie wir es heute kennen, ist dagegen im Wesentlichen eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts und lässt sich auf allgemeine gesellschaftliche Wandlungsprozesse zurückführen.
Der Hintergrund ist Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und zunehmende Arbeitsteilung. Der tertiäre Sektor, der Dienstleistungssektor expandiert und die Familienformen ändern sich. Es sind keine sich selbst versorgende Familien mehr, die alles mit ihren Knechten und Mägden machen, sondern bestimmte Dienstleistungen einfach brauchen. Aber zunehmende Freizeit und damit auch das Ausgehen am Abend und dann der Wochenendausflug, zum Beispiel von Vereinen, die auf den Drachenfels fahren und so weiter, Kegelvereine, Kriegervereine. Und dann der echte Tourismus, die Sommerfrische sozusagen. Das sind die Schritte, über die sich das Trinkgeld überall ausbreitet. Und das Trinkgeld wandert dann regelrecht mit den Touristen. Da, wo Touristen hinkommen, kommt auch das Trinkgeld hin.
Und die Zahl der Urlauber steigert sich, seit sich auch das Bürgertum das Reisen leisten kann. Vor allem am Rhein mit seinen Burgruinen entwickelte sich früh ein reger Fremdenverkehr. 1827 wurde die Kölner, 1838 die Düsseldorfer Dampfschifffahrtsgesellschaft gegründet. 1840 hatten beide zusammen 600.000 Fahrgäste, 1856 sogar 1 Million. Und die wollen bedient werden.
Es gibt nicht mehr nur wenige Reisende, die dann so am Weg ein paar Poststationen brauchen, sondern viele Hotels und professionelle Versorgungsstationen, wo man viel Personal braucht, vom Schuhputzer, Kellner, Oberkellner, Biermädchen, Bierträger und so weiter, die alle sozusagen in den Dienstleistungsgewerbe tätig sind, die alle sehr geringes Gehalt von ihrem Chef, vom Wirt beziehen, wenn sie überhaupt was beziehen, und die alle auf die Trinkgelder wesentlich angewiesen sind. Und wenn man dann als Gast in einem Hotel war, ist es eben nicht ungewöhnlich im 19. Jahrhundert, dass am Ende 10 Bedienstete an der Tür stehen und ein Trinkgeld erwarten vor der Abreise.
Und auch außerhalb des gastronomischen Bereichs war der Tourist vor Trinkgeldforderungen nicht sicher. Der französische Schriftsteller Victor Hugo berichtet von einer Rheinreise Ende der 1830er Jahre. Wie viele Touristen faszinierte ihn der unfertige Kölner Dom, doch so leicht besichtigen konnte man ihn nicht.
Sie gehen ringsherum, betrachten, suchen. Die Türen sind verschlossen. Indes hat ein altes Weib ihre Verlegenheit gesehen und zeigt ihnen eine kleine Klingel neben einem Pförtchen. Sie verstehen und schellen. Die Türe öffnet sich und der Küster erscheint. Sie sagen, sie wollen die Kirche sehen. Der Küster nimmt einen Bund Schlüssel und geht auf die Kirche zu. Als sie in die Kirche treten wollen, fühlen sie sich am Ärmel gezupft. Es ist die gefällige Alte, die sie, Undankbarer, vergessen haben und die ihnen gefolgt ist. Trinkgeld. Sie sind in der Kirche. Warum ist der grüne Vorhang vor dem Gemälde? Weil es das Schönste in der Kirche ist, sagt der Küster. Von wem ist das Gemälde? Von Rubens. Ich möchte es sehen. Der Küster geht fort und kommt nach einigen Augenblicken mit einem sehr ernsten und traurigen Wesen zurück. Es ist der Kustos. Der gute Mann drückt an eine Feder, der Vorhang teilt sich, und sie sehen das Gemälde. Trinkgeld. Während sie ihren Gang durch die Kirche...
Und so geht es weiter. Der Sakristan, der Glöckner, der Küster und einige mehr, alle fordern sie Trinkgeld. Igos Text macht auf humorvolle Art auf ein Problem des 19. Jahrhunderts aufmerksam, das der Massenarmut, des sogenannten Pauperismus. Viele Menschen lebten am Existenzminimum. Der Bürger sah sich deshalb immer häufiger mit Trinkgeldforderungen konfrontiert.
Auch im Gastgewerbe wurden sie mit immer größerer Bestimmtheit geäußert. Kein Wunder, denn Kellner und andere Dienstleister verdienten meist nicht nur schlecht, sondern oft auch gar nichts. So zeigte etwa eine groß angelegte Erhebung der sogenannten Kommission für Arbeiterstatistik im Jahr 1893, dass beispielsweise selbst von den Oberkellnern nur 3/4 überhaupt einen festen Lohn bekamen. Dessen Höhe lag mit durchschnittlich 30 Mark monatlich ungefähr bei der Hälfte des normalen Durchschnittslohns. Bei vielen lag er deutlich darunter.
Noch schlechter war die Situation in der Regel bei Kellnerinnen, die neben der niedrigeren Bezahlung meist auch noch unter Bedingungen arbeiten mussten, für die sich schon damals der feststehende Begriff des Kellnerinnen-Elends einbürgerte.
Und das Kellnerinnen-Elend, was allerdings beschrieben worden ist, war tatsächlich ein Elend. Denn nicht alle sind reich geworden, die Kellnerinnen im Gegenteil. Viele mussten eben beim Wirt unterm Dach zu viert 4 Kellnerinnen in einer Stube wohnen und hatten dann quasi rund um die Uhr Bereitschaft, sobald der Laden offen war, hatten unzureichende Freizeit. Das war wirklich eine sehr elende Situation für viele Kellnerinnen.
Hinzu kam, in vielen Lokalen bezahlte nicht nur der Wirt das Personal, sondern auch das Personal den Wirt. Mal verlangte er eine Tagespauschale für Glasbruch, mal eine Abgabe für die Reinigung des Geschirrs oder das Putzen der Gaststube, Beteiligung an den Löhnen für Liftboy oder Hausdiener wurden fällig und in Etablissements, die als besonders trinkgeldträchtig galten, wurden die Stellen von Oberkellner und Hausdiener gar zu stolzen Preisen verpachtet.
Kellner waren auf das Trinkgeld angewiesen und nahmen es deshalb nicht einfach dankend an, sondern forderten es regelrecht ein. Und das teilweise mit Unterstützung der Wirte und Hoteliers. Den Bürger, der damit konfrontiert war, machte das höchst unsicher. Winfried Spaltkamp.
Also von Anfang an fühlten sich die Bürger höchst unwohl, als plötzlich Dienstboten ihre Dienste anboten, aber dafür gleich Geld verlangten. Und das Problem war, dass tatsächlich die Bürger diese Hilfen zum großen Teil brauchten. Man brauchte Träger, wenn man mit 3 Koffern am Bahnhof ankam. Man hätte es gern gehabt, dass diese Dienstboten einfach nur spuren, aber das taten sie nicht. Die Dienstboten hatten ihre eigene Macht und konnten nun bestimmte Gelder verlangen. Sonst kam der Gast mit seinen 3 Koffern eben nicht weg vom Fleck. Der Bürger brauchte also die Nichtbürger, die Tagelöhner oder anderen Dienstleister. Und darüber gab es von vornherein Konflikte. Bis hin zu der Überlegung, geschickte Kellner und geschickte Dienstboten kriegen so viel an Trinkgeldern, dass sie am Ende mehr Geld haben als der Bürger. Und dann womöglich in der Nacht feiern, das wurde auch in zeitgenössischen Schriften schon im 19. Jahrhundert moniert, die Kellner feiern nachts mit ihren Trinkgeldern und spielen die großen Herren da, trinken Champagner von ihrem Trinkgeld.
Solche Szenen beschreibt auch der Jurist Rudolf Jering, der sich 1882 mit einer Streitschrift gegen das Trinkgeld einen Namen machte.
Vor mehreren Jahren hatte ich bei meinem Aufenthalt in einem der ersten deutschen Luxusbäder in einem dortigen Kaffeehause Wohnung genommen. Das Leben dauerte in demselben bis tief in die Nacht hinein. Es frappierte mich, dass es in einem Bade Gäste gab, welche die Nacht zum Tage machten. Und ich erfuhr auf mein Befragen, dass es allerdings nicht Badegäste seien, welche sich diese Exzesse erlaubten, sondern Einheimische, und zwar die Aristokratie der Kellnerwelt, die Oberkellner aus den vornehmsten Gasthöfen. Des Abends, wenn die Gäste zu Bett gegangen sind, fängt für sie der Tag erst an. Jetzt spielen sie den Herren und sie lassen es an dem, was dazugehört, nicht fehlen. Gewöhnlicher Wein ist für sie zu gemein, Champagner muss es sein und er fließt in Strömen. Ein Hasardspiel sorgt für angemessene Unterhaltung, das Geld rollt und die Orgien dehnen sich oft bis zum frühen Morgen aus.
Das waren auch Angstvorstellungen der Bürger, dass alle Hierarchien zusammenbrechen, dass der Abstand zwischen Bürger und Dienstbote nicht mehr gewährleistet ist. Und bisher kannte man ja die Dienstboten hauptsächlich als Gesinde im Haus oder als Knechte im Haus. Und die mussten alles machen für wenig Geld. Und jetzt waren eben freie, sozusagen Unternehmer, freie Trägerkellner, die fast auf eigener Rechnung arbeiteten und die Bürger unter Druck setzen und sagen, wenn ihr nicht zahlt, dann werdet ihr unsere Dienstleistung nicht bekommen.
Und selbst wenn er Trinkgeld gab, konnte das für den Bürger, der doch so großen Wert auf sein Bild in der Öffentlichkeit legte, peinlich werden.
Die Macht der Dienstleister, der Kellner, bestand darin, zum Beispiel, wenn sie zu wenig Trinkgeld bekommen hatten, dass die wenigen Münzen, die sie bekommen hatten, demonstrativ durch den Raum zu werfen, sodass jeder sah, hier ist ein knausiger Mensch. Oder sogar Kaffee über den Anzug zu kippen, desjenigen, der dort zu wenig gezahlt hatte. Oder Koffer zu markieren, um im künftigen Hotel auch deutlich zu machen, hier kommt jemand, der kein Trinkgeld gibt. Es war also eine irgendwie öffentliche Bloßstellung und das fühlten die Bürger als sehr unangenehm, sozusagen so unter Druck gesetzt zu werden.
Auch sonst empfanden viele das Trinkgeld als Bedrohung. Als kapriziös bezeichnete es der Trinkgeldgegner Jering. Dem bürgerlichen Leistungsdenken musste eine Bezahlung, die nicht direkt an die Arbeitsleistung gekoppelt war, höchst suspekt erscheinen. In Baden etwa, wo laut einer Statistik von 1893 der monatliche Durchschnittslohn einer Kellnerin 10 Mark betrug, lagen die Tageseinnahmen an Trinkgeld, einer Schätzung zufolge, im Schnitt zwischen 4 und 5 Mark. Dass das manchem Bediensteten auch ungeahnte Aufstiegschancen bot, sah der brave Bürger gar nicht gern.
Das Bürgertum war ja nicht egalitär, sondern es hat sozusagen Lebensformen entwickelt, die tatsächlich in manchen an Feudales erinnern. Und da wollte man nun deutliche Distanz wahren und dieses Dienstbotenverhältnis war eine Möglichkeit, Distanz zu wahren, auch generell. Man muss sich klar machen, dass ja vielleicht ein Restaurant die Stelle war, wo wirklich, oder auch die Sommerfrische, das Hotel, wo der Bürger direkt mit dem Kellner, dem Unterschichtangehörigen sozusagen in Berührung trat, der ihn sehr persönlich auch sah, da im Zusammenhang des Essens und so weiter. Und da ist das eine schwierige Situation. Da musste ausgehandelt werden, wer welche Rolle hat. Und da sollte die Distanz gewahrt bleiben. Und deswegen waren die Bürger vielfach doch daran interessiert, Trinkgeld einzudämmen, rechtliche Regelungen zu schaffen, Begrenzungen zu schaffen fürs Trinkgeld. Dann hat es Anti-Trinkgeld-Vereine gegeben, Verbände, die regelrecht versucht haben, Trinkgeldverbote durchzusetzen.
Doch nicht nur seitens des Bürgertums regte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts Widerstand gegen das Trinkgeld. Auch aus den Reihen der Kellner selbst gab es Bestrebungen, das Trinkgeld, das als Almosen empfunden wurde, abzuschaffen.
Auch die Dienstleister sozusagen werden von gewerkschaftlichem Denken, möglicherweise sozialistischem Denken erfasst im späten 19. Jahrhundert. Es beginnt damit, dass erste Zusammenschlüsse gebildet werden, Kellnervereinigungen, und die müssen nun gemeinsame Arbeitsbedingungen ja festlegen und naheliegenderweise auch gemeinsame Löhne. Das Trinkgeld aber ist natürlich nicht nur ein Unterscheidungsmerkmal zwischen Bürger und Dienstleister, sondern auch zwischen den einzelnen Dienstleistern und Kellnern. Es gibt die erfolgreichen Kellner, die weniger erfolgreichen.
In dieser Betrachtungsweise trieb das Trinkgeld einen Keil in die sich gerade erst organisierende Kellner- und Dienstbotenschaft und erschwerte so den Arbeitskampf. Ähnlich kritisch wurde das Trinkgeld von der aufkommenden Frauenbewegung gesehen.
Die bürgerliche Frauenbewegung hatte ein Bild der Frau, die gebildet war, die arbeitete, die Wahlrecht hatte und die sich sozusagen bewusst am gesellschaftlichen, öffentlichen Leben beteiligte. Aber gerade nicht eine Frau, die sozusagen für Gefälligkeiten gegenüber Männern und sei es nur das Essen bringen, mehr Geld bekam. Also das unterlief sozusagen ihre Vorstellungen. Und gerade die bürgerliche Frauenbewegung hat das Trinkgeldwesen angesehen als Einfallstor für Männerherrschaft im alten Sinn und für die Einübung von den falschen Geschlechterrollen. Und sie haben sich deswegen dafür eingesetzt, möglichst auch den Kellnerinnenberuf zurückzuschrauben, wenn nicht gar zu verbieten oder zu kontrollieren.
Immer wieder hat es daher von verschiedenen Seiten Versuche gegeben, das Trinkgeld zu eliminieren. So gab es in der Schweiz bereits 1877 eine Initiative von 9 Hotels, die das Trinkgeld zugunsten höherer Löhne abgeschafft hatten.
Aber es hat eben nicht funktioniert. Es ist trotzdem immer Trinkgeld gegeben worden und die Leute haben das unterlaufen und haben gesagt, wir lassen uns nicht verbieten, Trinkgeld zu geben. Und das Recht in den Diktaturen, auch da gab es Verbote, hat auch nicht funktioniert. Die DDR wollte es nicht, es hat nicht funktioniert. Nationalsozialismus wollte es nicht wirklich, Sowjetunion wollte es nicht, es hat trotzdem immer Trinkgeld gegeben. Und auch in der Bundesrepublik und in vielen anderen Ländern, wo das Trinkgeld durch ein Bedienungsgeld abgelöst worden ist, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat es auch nicht funktioniert. Es wird nach wie vor in der Bundesrepublik Trinkgeld gegeben, obendrauf zum Bedienungsgeld.
Das Trinkgeld ist nicht klein zu kriegen. Zumindest in Europa ist es heute so gut wie überall bekannt. Allerdings nicht immer so essentiell wie in Deutschland, erklärt Vincent Moissonnier. Der gebürtige Franzose ist seit Jahren Inhaber eines Sternelokals in Köln.
Sobald das Deutschland verlassen Richtung Süden, ist dieses Trinkgeld einfach in eine ganz andere Situation. Die Franzosen, wenn wir von denen sprechen, lassen üblicherweise ein paar Euro auf den Teller und das reicht auch vollkommen. Da regt sich keiner drüber auf. Das ist vollkommen normal. Oder gar nicht. Das ist auch nicht so schlimm. Da diskutieren die Kellner einfach nicht drüber.
Für unbedarfte Urlaubsgäste könne das zu Überraschungen führen.
Es kann manchmal sein, dass die Bedienung das nicht versteht. Dann wird er hinterher rennen und sagen einfach, sie haben ihr Geld vergessen.
Die Unterschiede beim Trinkgeld haben für Moissonnier vor allem wirtschaftliche Gründe.
Ich denke, es hat auch alles erstmal mit einer Lohngerechtigkeit zu tun. Es wird in Frankreich, in Italien, in Spanien, in Portugal, in Griechenland auch, wird diese Bedienung, diese Dienstleistung wird höher belohnt. Die Löhne sind einfach in der Gastronomie, in der Hotellerie einfach höher als hier in Deutschland. In Deutschland kriechen wir wirklich auf einem minimalen Niveau.
Das gilt noch stärker für die USA. Dort gelten für den Gast im Restaurant 15-20% als verpflichtend. Denn bezahlt werden Kellner dort deutlich unter Mindestlohn. Die Kellner bestreiten ihren Lebensunterhalt hauptsächlich vom Trinkgeld.
Doch nicht jedem US-Bürger scheint das bekannt zu sein. Auf dem Internet-Videokanal YouTube findet man zumindest eine ganze Reihe kurzer Filme, in denen sich Kellner mit einer Mischung aus Humor und Verärgerung über Gäste beschweren, die Trinkgeld für eine optionale Dreingabe halten. Denn in den meisten Restaurants, erklärt einer, werde das Trinkgeld geteilt. Einen Anteil müsse er an seine Kollegen in der Küche abgeben.
Ich gebe zum Beispiel 5% von meinen Gesamteinnahmen an meine Kollegen ab. Wenn ich selbst ein Trinkgeld von, sagen wir, 15% bekomme, ist das super. Wenn nicht, sieht das anders aus. Zum Beispiel, wenn jemand eine Rechnung von $100 hat und kein Trinkgeld gibt, werde ich nicht nur unterhalb des Mindestlohns bezahlt, sondern ich bezahle dafür, dass ich ihn bediene, weil ich ja trotzdem am Ende des Abends 5% an meine Kollegen geben muss. Ich zahle $5 aus meiner eigenen Tasche. Wenn Sie kein Trinkgeld geben, dann bezahlt der Kellner dafür, dass er Sie bedient.
In einer solchen Lage sind Methoden gefragt, mit denen sich die Zahlbereitschaft der Gäste erhöhen lässt. Deshalb erforschen Psychologen vor allem in den USA seit den 1970er Jahren immer wieder, wer wann, warum, wie viel Trinkgeld gibt und leiten daraus Maßnahmen ab, mit denen vor allem Kellner und Kellnerinnen das Trinkgeld steigern können. Der Wirtschaftsjournalist Daniel Rettich, der sich mit den Zusammenhängen von Ökonomie und Alltagspsychologie befasst, kennt die Studien gut.
Der Klassiker, der sich vermeintlich banal anhört, ist, dass man offen lächeln soll. Ich glaube, kein Gast hat was dagegen, wenn der Kellner oder gerne auch die Kellnerin ihn freundlich anlächelt. Aber in der Tat ist es so, dass schon im Jahr 1978 zwei Psychologen eine Studie gemacht haben in einer Cocktailbar. Und da war es so, dass die eine Hälfte der Kellnerinnen die Gäste mit geschlossenem Mund angelächelt hat. Die bekamen im Schnitt 20 Cent Trinkgeld. Und wer beim Lächeln seine Zähne zeigte, erhielt durchschnittlich 48 Cent. Also mehr als das Doppelte.
Ähnlich erfolgreich war ein Versuch mit der sogenannten Spiegeltechnik oder Mimikry.
Die funktioniert auch im Alltag in allen möglichen Lebensbereichen. Die besagt einfach, dass man die Bewegungen oder die Mimik und Gestik des Gegenübers imitieren soll. Vorsichtig, aber imitieren soll. Weil einfach dadurch eine gewisse Nähe entsteht.
Ein niederländischer Psychologe hat dieses Imitationsbedürfnis in seinem Versuch auf die sprachliche Ebene übertragen.
Und da trug er der einen Hälfte der Kellner tatsächlich auf, die Bestellungen der Gäste laut zu wiederholen. Und der Effekt war da ziemlich deutlich. Zum einen gab nämlich nicht nur ein höherer Anteil der Gäste Trinkgeld, zum anderen stieg auch die Summe des Trinkgelds, und zwar um das Doppelte.
Und auch der Einsatz von Körperkontakt wurde in einer Versuchsreihe mit drei Gruppen von Kellnerinnen empirisch getestet.
Die einen Kellnerinnen berührten die Gäste leicht an der Schulter, die anderen an der Hand und die anderen fassten sie gar nicht an. Und am Ende kam raus, dass wenn sie gar nicht berührten, bekamen sie im Schnitt 12% Trinkgeld, wurden die Gäste an der Schulter berührt, gaben sie 14%. Und bei einer Berührung an der Hand sogar 17%.
Auch auffällige Kleidung und Accessoires wie eine Blume im Haar der Kellnerin, ein handschriftliches Dankeschön auf der Rechnung oder das in die Hocke gehen neben dem Tisch soll signifikante Umsatzsteigerungen gebracht haben. Vielleicht wäre der eine oder andere dieser Tricks auch für deutsche Servicekräfte anwendbar.
Ich freue mich über das mehr Geld, was ich dann habe und ja, gestalte dadurch mein Leben halt einfach weiter. Vielleicht hole ich mir mal eine Hose oder einen Pullover oder irgendwie sowas. Aber sonst, nee. Also es ist, also ich rechne quasi schon damit. Also, weil es ja eigentlich schon gang und gäbe ist. Also ich habe noch nie einen Abend gehabt, wo es gar kein Trinkgeld gab.
Ich schicke das dann auch immer auf die Seite und dann, wenn ich weiß, okay, diesen Monat müssen es die 300-Euro-Schuhe sein oder wie auch immer, dann, also ist bei mir so, ich weiß nicht, wie andere das machen. Ja, aber das stimmt schon, also da wird sich auch schon mal mehr geleistet.
Auch wenn das Trinkgeld nicht immer so üppig ausfallen kann, wie einmal bei Stanislaus Moriani. Seit 15 Jahren arbeitet er in der gehobenen Gastronomie, meist in Sterne-Restaurants. Angefangen hat er seine Karriere in Monte Carlo und hat dabei einmal das ganz große Los gezogen.
Wir hatten eine Veranstaltung, das war für den Grand Prix, das Grand Prix von Monte Carlo. Und wir hatten einen besonderen Gast, der hatte 40 Plätze auf die Terrasse gebucht, wo das Mittagessen für Dreigangmenü über 1000 Euro gekostet hat für eine Person ohne Wein. Und er hat eine Rechnung bekommen für 70 oder 80.000 Euro für Mittagessen. Der hat uns 10.000 Euro gelassen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.